Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Mit Philipp Schnee. Herzlich willkommen. Superheld oder Superschurke? Diese Frage stellt sich gerade in Hamburg. Noch steht Otto von Bismarck dort in 34 Meter Größe. Als Superheld der deutschen Reichseinigung schaut er auf den Hamburger Hafen. Manche würden dieses Riesendenkmal am liebsten als Superschurken stürzen. Bismarck verantwortlich für viele Fehler in der deutschen Geschichte. Und dann gibt es die, die meinen, vielleicht muss Bismarck einfach auf Normalmaß geschrumpft werden. So herausragend gut, so herausragend schlecht war er gar nicht. Einfach Durchschnitt, der Otto. Bleibt der Koloss aber, die Statue. Was soll damit geschehen? Axel Schröder hat sich umgehört.
Der alte Reichskanzler hätte vermutlich die Welt nicht mehr verstanden, denn von der Begeisterung für Bismarcks Politik ist heute, 120 Jahre nach seinem Tod, kaum noch etwas übrig. Diese Begeisterung bescherte dem Reichskanzler unzählige Denkmäler. Das größte davon in Hamburg, 34 Meter hoch, aus Granit, Bismarck mit Umhang und Schwert. Beides will ihm der Hamburger Pastor Ulrich Henschel nehmen.
Dieses große Denkmal selber muss dekonstruiert werden. Das bedeutet nicht zerstört, zerschreddert und in die Elbe gestreut werden. Das bedeutet, dass man zum Beispiel das Schwert abnimmt oder ich hatte vorgeschlagen, dass man den Kopf abbaut und unten neben dem Denkmal präsentiert und konfrontiert mit dem, was Bismarcks Politik bewirkt hat.
Ulrich Henschel ist einer der schärfsten Kritiker eines geschichtslosen Bismarck-Denkmals im Hamburger Elbpark. Gerade wird dort die 9 Millionen Euro teure Sanierung abgeschlossen, ohne die der steinerne Bismarck eines Tages einfach umfallen würde. Die Sanierung hat die Debatte um Bismarcks Politik über seine Rolle für die deutsche Kolonialgeschichte neu entfacht.
Natürlich hat Bismarck dafür gesorgt, dass aus verschiedensten deutschen Kleinstaaten und Städten das Deutsche Reich wurde. Aber war das ein Fortschritt? Und was war der Preis für diesen Fortschritt? Es waren Kriegszüge. Aber das ist nichts, auf das sich demokratische und historisch bewusste Menschen jemals beziehen können.
Auch der Hamburger Historiker Jürgen Zimmerer unterstreicht, die Gründung des deutschen Nationalstaats ist nicht Resultat einer besonders friedlichen Politik Otto von Bismarcks.
Er hat einen Krieg gegen Dänemark, einen Krieg gegen Österreich vom Zaun gebrochen und mit einer Verfälschung sozusagen einen Krieg mit Frankreich provoziert, an dessen Ende dann die Reichseinigung steht. Denn das ist wieder dieses ahistorische Denken, zu sagen, also 1871 beginnt alles neu und ab da führte er keinen Krieg mehr. Die Reichseinigung ist nur durch Krieg ermöglicht worden.
Bismarck habe zwar nur zögerlich der Entsendung deutscher sogenannter Schutztruppen nach Afrika zugestimmt, sagt Zimmerer, der die Forschungsstelle Hamburgs postkoloniales Erbe leitet. Später habe der Reichskanzler dann aber unter anderem auf Drängen Hamburger Kaufleute nachgegeben und die Eroberungszüge in Afrika unterstützt. Und ohne die kolonialen Feldzüge wäre es nicht zum ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts gekommen. Deutsche Schutztruppen töteten, genaue Zahlen gibt es nicht, bis zu 80.000 Herero und Nama. Das geschah allerdings einige Jahre nach Bismarcks Tod.
Man kann aber auch ohne Probleme Kriege und Vergeltungsaktionen nehmen, die zu Lebzeiten Bismarcks stattgefunden haben in den Kolonien. Was man nicht machen kann, ihm zu sagen, er hat mit Kolonialismus nichts zu tun.
In Hamburg und anderswo wird deshalb über das Andenken an den Reichskanzler diskutiert. Zum Beispiel in einem Online-Gespräch zwischen Jürgen Zimmerer und seinem Historikerkollegen Christoph Nonn von der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität.
Was hat man für ein Bild von Bismarck? Der ist sozusagen immer noch so ein Gigant, ein Titan. Also er ist immer noch so groß, zumindest für die Konservativen ist er immer noch so groß wie das Denkmal in Hamburg. Und für Teil der Linken ist er sozusagen auch so groß, nur eben unterirdisch.
Für Christoph Nonn steht fest, Bismarck war sicher kein besonders herausragender Politiker seiner Zeit.
Er hat bloß das Glück, dass er sozusagen zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und dann sozusagen die Strukturen so sind, dass er die nutzen kann.
Auch Nonn bestätigt, Bismarck selbst sah keinen Nutzen in der Eroberung von Kolonien. Dass er diese Politik dann trotzdem betrieb, folgte einem innenpolitischen Kalkül. Bismarck betrieb auf diese Weise erfolgreich das Zerwürfnis zwischen den Liberalen und dem Kaiser. Das Leid der Menschen in den Kolonien hätte den, wie so viele andere seiner Zeit, rassistisch denkenden Bismarck nicht interessiert. Und nicht mal die Einführung der deutschen Sozialgesetzgebung könne der Reichskanzler für sich verbuchen, so der Historiker Christoph Nonn.
Der wollte nämlich eine ganz andere, die staatlich finanziert gewesen wäre, damit die Arbeiter eben dem konservativen Staat, der Monarchie, das zu danken hätten. Und das hat der Reichstag, die Liberalen, das Zentrum haben das verhindert. Die haben den Braten gerochen, diesen inputschen Kalkül und haben sozusagen eine ganz andere Sozialgesetzgebung daraus gemacht. Also genau wie bei der Reichsgründung, Bismarck ist auch nicht der Vater der Sozialgesetzgebung. Es gibt sehr, sehr viele Väter der deutschen Sozialgesetzgebung.
Die nüchternen Analysen der beiden Historiker lassen Otto von Bismarck auf Normalmaß schrumpfen, auf das Maß eines recht gewöhnlichen Politikers. Und sie legen gleichzeitig sein machtgetriebenes Kalkül offen, seine Verantwortung für die Gräuel der deutschen Kolonialgeschichte. Längst ist auch der Hamburger Politik klar, der steinerne 34 Meter Bismarck im Hamburger Elbpark wird nach Abschluss der Renovierungsarbeiten sicher nicht so unkommentiert in Richtung Landungsbrücken schauen wie bisher. Auch Hamburgs Kultursenator Carsten Broster fordert eine Brechung der Monumentalität des Denkmals.
Halte ich für eine Selbstverständlichkeit, weil es irgendwie ein ganz merkwürdiges Bild wäre, wenn wir nur diese heroische Geste von vor 100 Jahren, die so überhaupt nicht mehr in unseren öffentlichen Symbolhaushalt passt, einfach nur wieder hübsch machen, dann da stehen lassen und sagen, so, und jetzt macht euren Kram damit. Ich glaube, es ist ganz notwendig und wichtig, dass wir als Stadtgesellschaft die Diskussion darum führen, wie verstehen wir den eigentlich, wie wollen wir ihn auch einordnen, wie verhalten wir uns dazu, dass es unsere Vorväter in dieser Stadt gewesen sind, die im Prinzip damit Danke sagen wollten für die Errichtung der Kolonien unter anderem.
Mit dem Denkmal Danke sagen wollten damals vor allem die Hamburger Kaufleute und Reeder, die von der Eroberung der deutschen Kolonien profitierten. Der Bankier Max von Schinkel vom sogenannten Bismarck-Denkmalkomitee forderte damals, Zitat, dass unverzüglich und solange noch jedem dieser unersetzliche Verlust heiß in der Seele brennt, auch in Hamburg die Schritte für die Errichtung eines grandiosen Bismarck-Denkmals getan werden müssten. Zitat Ende. Bei der gerade von der Hamburger Kulturbehörde veranstalteten Diskussion Bismarck kontextualisieren, ist von dessen Großartigkeit nichts mehr zu spüren. Dirk Lau von der Initiative Intervention Bismarck-Denkmal fordert mindestens einen Stopp der Renovierungsarbeiten. Und selbst Dr. Ulf Morgenstern von der Otto von Bismarck-Stiftung kann sich nicht vorstellen, den steinernen Reichskanzler ganz unkommentiert stehen zu lassen.
Dort muss ein ganz anderes historisch-politisches Bildungskonzept am Ort errichtet werden. Da muss ein anderer Erinnerungsort neben diesem Denkmal geschaffen werden.
So jedenfalls, so unberührt, so heroisch wie heute, dürfe der Bismarck in Zukunft nicht über die Elbe blicken. Die Debatte wird weitergehen und zusammen mit dem runden Tisch Koloniales Erbe will die Hamburger Kulturbehörde ein Konzept dazu entwerfen, wie der Granit Bismarck zwar stehen bleiben und trotzdem vom Sockel geholt werden kann.
In Hamburg, das haben wir eben gehört, wird noch gerungen. Wie umgehen mit dem monumentalen Preußen, der da über der Stadt thront? In Wesel haben sie so einen Umgang schon gefunden. Ein Umgang, der immer wieder als ganz spannender, als kluger erinnerungspolitischer Einfall angeführt wird, wenn es um strittige Denkmäler geht in Deutschland. Kaiser Wilhelm I. schaut nicht mehr von oben herab auf die Weseler Bürger, seine Statue liegt. Wie es dazu kam, Vivien Leue kennt den Fall.
Die alte Zitadelle in Wesel, eine gut erhaltene Festung aus dem späten 17. Jahrhundert, liegt direkt an zwei vielbefahrenen Einfallstraßen, der B8 und B58.
Ja, und hier.
Ernst Joachim Trapp steht am Rande der Zitadelle vor einem Bauzaun. Der 85-Jährige zeigt auf Sandberge und einen mit dunkelblauen Bauplanen verhängten Kubus. Kaiser Wilhelm I., der Mann, wegen dem wir uns hier treffen, ist also gar nicht zu sehen.
Ja, da ist dahinter. Ist.
Auch Dagmar Ewert Kruse ist gekommen. Sie setzt sich seit Jahren in verschiedenen Vereinen für die Stadt ein und hatte auch für den Kaiser und Preußenkönig Wilhelm I. gekämpft.
Er darf nicht wieder im Keller verschwinden. Er lag da jetzt wie lange? 60 Jahre?
Naja, es gab früher hier das Stadtcasino. Wesel, zerstörteste Stadt Deutschlands. Und darunter waren alte Kasematten. Und mir hat irgendjemand mal erzählt, da liegt ja auch noch das Denkmal. Da hat er die Reste davon.
Das Denkmal. 2,65 Meter groß, weißer Marmor, 3 Tonnen schwer. Bei seinem Tod 1888 wurde Wilhelm I. verehrt wie heute Popstars. In vielen Städten sammelten Bürger Geld, um ihm ein Denkmal zu setzen, auch in Wesel. Für 25.000 Mark wurde der renommierte Künstler Reinhold Begas beauftragt, die Statue zu schaffen. 1907 wurde sie nahe des Weseler Bahnhofs inmitten eines kleinen Parks aufgestellt.
Sehen Sie? Und so sah das dann aus.
Dagmar Ewert Kruse zeigt Ausdrucke alter Bilder von damals. Der Kaiser trägt einen Mantel und Pickelhaube. In der rechten Hand hält er ein Fernglas. Auf dem letzten Bild liegt der Kaiser allerdings im Gras, von seinem Sockel gestürzt.
Er hatte zwar den Krieg überstanden, aber englische Soldaten angeblich haben es aber trotzdem umgestürzt. Dabei sind so verschiedene Dinge abgebrochen.
Der kaputte Kaiser. Ein passendes Symbol für das Ende des Autoritarismus und den Aufbruch zur Demokratie, der 1945 begann. Das Denkmal verschwand in den besagten Kasematten und wurde vergessen. Bis Ernst Joachim Trapp es in den 90ern wiederentdeckte. Dass sein Vorschlag, die Statue nun auch wieder aufzustellen, bei der Stadt auf Ablehnung stoßen würde, hätte er sich damals nicht gedacht.
Es ist ein wertvolles Denkmal. Professor Begas, seinerzeit ein berühmter Bildhauer. Da sollten wir doch als Stadt froh sein, dass wir nach 96% Zerstörung noch einige Kunstwerke übergeblieben sind.
Doch die Widerstände waren groß. Kritiker sehen in dem Preußen einen konservativen Unterdrücker und Militaristen, der 1848 die Revolution niederschlug und Kriege führte.
Wir wehren uns dagegen, das haben wir auch ganz klar gesagt, dass diese Figur nur mit den heutigen Maßstäben gemessen werden kann. Das kann sie nämlich nicht.
Man müsse ihn im historischen Kontext sehen, sagt Dagmar Ewert Kruse. Damals sei Wilhelm I. von vielen als Reichsvater bewundert worden. Er habe die vielen deutschen Kleinstaaten zusammengeführt. Auch die erste deutsche Sozialgesetzgebung sei unter seiner Herrschaft entstanden.
Diese Figur wurde nicht aufgestellt, weil er ein Militarist in Anführungsstrichen ist, ja, oder ein wie auch immer gearteter, aggressiver Kaiser, sondern er hat für die Einigung des Reiches und für den Gesamtfrieden in Europa sehr viel gemacht.
Aber darf eine historische Person ausschließlich im damaligen Kontext bewertet werden? Viele Jahre wurde darüber in Wesel diskutiert. Trapp, Ewert Kruse und andere Bürger und Bürgerinnen gründeten einen Verein, sammelten Geld, ließen die gröbsten Schäden an der Statue restaurieren und warben dafür, den Kaiser öffentlich zu zeigen. Letztlich mit Erfolg, zumindest einem Teilerfolg. 2018 wurde die Statue feierlich enthüllt, hier an der Zitadelle. Unter großer Beachtung der Medien, auch überregional, denn aufgestellt wurde der Kaiser nicht.
So ein Blödsinn hat man noch nie erlebt, das Standbild hinzulegen.
Wilhelm I., er steht nicht mehr, er liegt. Im Weseler Rathaus ist Bürgermeisterin Ulrike Westkamp noch heute stolz auf diesen Kompromiss.
In der Phase mehrjährigen Phase der Diskussion und in der Entscheidung ist natürlich intensiv in Wesel darüber diskutiert worden. Es gab viele Leserbriefe, Pro und Contra. Und dann entstand die Idee letztlich, diese Statue liegend zu präsentieren.
Der Kaiser liegt nun etwa einen Meter über dem Boden in einer großen Glasvitrine, die Statue vor Witterung und Vandalismus schützt. Die Marmorfigur ist nun mehr Kunstwerk als Denkmal.
Also das ist schon besonders, auch unter diesem Glas. Das ist eine ungewöhnliche Form der Präsentation, die auch jeglichen Blick freilässt.
Auf einer Plakette am Fuß des Kaisers steht die Geschichte des Denkmals. Mittels QR-Code können Interessierte noch mehr erfahren.
Also die Einordnung ist wichtig. Und aus meiner Sicht ist auch sehr wichtig, dass es eine große Diskussion darum gibt. Dass nicht einfach etwas hingestellt wird nach dem Motto, das hatten wir, das stellen wir jetzt mal aus.
Letztlich gäbe es dadurch eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung für diese Art der Ausstellung, sagt Bürgermeisterin Westkamp. Besucher schauen den Kaiser an, nicht zu ihm auf. Damit erhält das Denkmal mittlerweile auch von außerhalb Beachtung. Bei Touristikportalen im Netz wird der liegende Kaiser als besonderer Hingucker empfohlen. Zurück am Denkmal.
Macht ihr gerade hier auf, oder?
Die Bauarbeiter sind da und wir dürfen doch noch einen Blick auf den Kaiser werfen.
Ah ja, doch, er ist ja schon riesig, ne?
Es fehlt ein kleines Stückchen vom Mantel. Den Kopf mussten wir wieder befestigen.
Durch die liegende Position sind wir viel näher dran an der Statue, als wenn sie mit ihren 2,65 Meter aufrecht stünde. Wilhelms typischer Backenbart, der ernste Blick, die Pickelhaube und der ramponierte Mantel, alles ist en Detail zu sehen. Für Ernst Joachim Trapp und Dagmar Ewert Kruse bleibt diese Art der Ausstellung aber ein Kompromiss.
Naja, aber es ist ja erfunden als Standbild.
Wer weiß, lacht Trapp, vielleicht ändere sich ja mal die Haltung der Stadt. Dann müsse man den Kaiser nur einmal kippen und er würde wieder aufrecht stehen.